Der Polizeibeauftragte des Bundes beim Deutschen Bundestag ist Bindeglied zwischen Polizeibeschäftigten und Gesellschaft. Polizisten und Bürger können sich bei Problemen direkt an ihn wenden und er darf auch selbst ermitteln, wenn er zum Beispiel strukturelle Mängel oder Fehlentwicklungen sieht. Der Polizeibeauftragte ist zuständig für die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und für die Bundestagspolizei. Das Amt selbst ist noch sehr neu. Die Ampelkoalition hat es erst im Frühjahr 2024 geschaffen. Und jetzt gibt es den ersten Jahresbericht, vorgelegt vom Polizeibeauftragten Uli Grötsch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vor etwa einem Jahr waren Sie auch schon einmal hier bei uns im Studio des Parlamentsfernsehens. Damals waren Sie gerade 100 Tage im Amt. Und Sie haben uns damals berichtet von rund 100 Vorgängen, also einer pro Tag, wenn man so will. Hat sich dieser Rhythmus so fortgesetzt? Ein Vorgang pro Tag.
Ja, damals waren das noch die Kinderschuhe, als ich zum letzten Mal hier war. Heute ist das richtig festes Schuhwerk geworden, wenn man so möchte. Dieser Trend hat sich fortgesetzt und sogar noch verstärkt, kann man sagen. Ich wurde, bevor ich ins Amt kam, oftmals gefragt, was ich denn glaube, ob da viel kommt oder wenig. Ich konnte das auch, als ich zuletzt hier war, nicht wirklich einschätzen. Aber heute kann ich sagen, das ist viel mehr als gedacht.
Rund 400 Vorgänge sind es, glaube ich, in dem Dreh. Woher kamen die meisten? Die können ja einerseits von Beschäftigten kommen, von Bürgern, aber eben auch von Ihnen selbst. Die können ja auch selbst ermitteln.
Ja, genau. Also wir haben so ein Verhältnis in etwa 2/3 der Eingaben, die wir bearbeitet haben. Sie haben es eben gesagt, das sind am heutigen Tag etwas mehr als 450, kommen von Bürgerinnen und Bürgern und demnach etwa 1/3 aus den Polizeibehörden.
Worum ging es da bei den Vorgängen? Was wurde so am meisten kritisiert in den vergangenen 12 Monaten?
Naja, all die Dinge, in denen Polizei den Bürgerinnen und Bürgern begegnet. In unserem Fall ist das überwiegend die Bundespolizei, weil sie einfach den meisten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern hat. An den Flughäfen, an den Bahnhöfen und ganz aktuell natürlich an den Grenzkontrollstellen, an den deutschen Binnengrenzen. Und das war auch einer der Schwerpunkte unserer Arbeit im Berichtszeitraum.
Da sprechen Sie auch im zweiten Satz Ihres Berichtes, wenn wir mal genau reingucken, das Thema Diskriminierung an. Fällt im zweiten Satz, ich zitiere das mal, die Polizeien genießen einerseits hohes Vertrauen in der Gesellschaft, andererseits gibt es Diskriminierungsrisiken. Wie groß ist das Problem aus Ihrer Sicht?
Es ist nicht so groß, wie es oftmals geredet wird, aber es ist eine Gefahr, die besteht. Wir sind in Deutschland in der erfreulichen Situation, dass das Verhältnis von BürgerInnen und Polizei so eng und vertrauensvoll ist, wie das nur in ganz wenigen Ländern der Fall ist. Zahlen von um die 80% der Befragten, die bei regelmäßigen Umfragen sagen, ich vertraue meiner Polizei voll und ganz, sind in Deutschland Normalität. In anderen Ländern sind das keine 60%. Wir wollen aber natürlich, und das ist auch die Aufgabe von Polizeibeauftragten, dass das auch so bleibt. Und das Transparenzbedürfnis, Sie haben es eben gesagt, der Bürgerinnen und Bürger ist einfach gestiegen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch gut so ist. Und Polizeibeauftragte tragen dazu bei, dass man dem auch nachkommt.
Aber nochmal zum Thema Diskriminierung. Was gab es denn für konkrete Fälle im vergangenen Jahr zum Beispiel?
Ich mache Ihnen zwei Beispiele. Zum einen bei Grenzkontrollstellen, nehmen Sie die österreichische Grenze oder die französische Grenze, ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Dort etwa zwischen Kehl und Straßburg fährt man zwischen Frankreich und Deutschland.
Über den Rhein, die Brücke. Ja.
Über die Rheinbrücke, genau. Einfach so hin und her. Das ist eine Region geworden. Da spielt die Grenze keine Rolle mehr. Und wenn nun plötzlich wieder kontrolliert wird, dann fühlt sich jemand, der womöglich einen südländischen Migrationshintergrund hat, oder nehmen wir jemanden mit einer schwarzen Hautfarbe, einfach diskriminiert, wenn der schon seit 10, 15 Jahren hier Berufspendler oder Berufspendlerin ist und jetzt plötzlich kontrolliert wird. Dann sagt der oder die, ich werde hier nur kontrolliert, weil ich schwarze Hautfarbe habe. Und solche Fälle landen dann am Ende bei uns.
Wie gehen Sie da mit so einem Fall um, ganz speziell in diesem Fall? Wurde diskriminiert oder nicht? Dieses Racial Profiling, das steht ja oft im Raum.
Das ist tatsächlich oftmals ganz, ganz schwer zu beurteilen, ob jemand tatsächlich nur kontrolliert wurde, weil er eine schwarze Hautfarbe hat. Ein wichtiger Punkt ist mir auch zu sagen, die Grenzkontrollen, die an den deutschen Binnengrenzen stattfinden, finden ja statt, um die illegale Migration nach Deutschland zu bekämpfen. Und illegale Migration kommt nun mal oftmals aus Ländern der südlichen Hemisphäre. Und dass dann Menschen, die womöglich so aussehen, als kämen sie von dort, kontrolliert werden, zeigt vielleicht auch den Spagat ganz gut, den die Bundespolizei jeden Tag an den deutschen Außengrenzen zu vollführen hat.
Wie gehen denn die Polizeibeschäftigten des Bundes grundsätzlich mit den verstärkten Grenzkontrollen nun um? Also die Arbeit ist sicherlich nicht weniger geworden.
Zu mir hat im Fortgang diesen Jahres beim Besuch einer Kontrollstelle, ich war bei weit mehr als 30 Kontrollstellen, ein junger Bundespolizist gesagt, den ich gefragt habe, wie geht es Ihnen denn mit dieser Zusatzbelastung? Und es ist eine enorme Zusatzbelastung. Der hat zu mir gesagt, dass das ist der Auftrag und den führen wir aus. Das zeigt, glaube ich, wie stark motiviert die Bundespolizei da auch ist. Die Bundespolizei ist eine Behörde, die kriegt es immer hin. Aber man muss auch die Frage stellen, zu welchem Preis. Und der Preis ist sehr, sehr hoch.
Das hat welche Folgen? Wie gehen Sie jetzt damit um, wenn Sie das so hören?
Das hat zur Folge, dass etwa bei der Bundesbereitschaftspolizei die Überstunden exorbitant angestiegen sind, auch im Vergleich zum Stand vom letzten Jahr. Also das kann man sehr, sehr deutlich ablesen. Und dass andere Dinge nicht mehr gemacht werden können, wie zum Beispiel Übungen, die eben auch für die Bereitschaftspolizei, die einen großen Teil der Verantwortung an den Grenzkontrollstellen trägt, elementar wichtig sind. Für sowas bleibt weniger Zeit, als es eigentlich notwendig wäre.
Kommen wir mal weg von den Grenzkontrollen. Zu den Polizeibehörden des Bundes gehört ja auch das Bundeskriminalamt. Auch hier nimmt die Arbeitsbelastung zu. Inwiefern? Warum?
Weil die Kriminalitätsphänomene immer komplexer werden, weil internationale Zusammenarbeit, vor allem im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität, aber auch Tatortarbeit immer komplexer wird. Da spielt auch das Thema KI eine wichtige Rolle. Das bringt die Erfordernis mit sich, dass die Beschäftigten des Bundeskriminalamtes immer spezialisierter sein müssen. Da geht es gar nicht mehr so um den klassischen Kriminalbeamten, den man womöglich noch aus Derrick oder woher auch immer kennt. Der hat heute ausgedient, der ist in Pension, so muss man sagen. Die Arbeitskräfte, die Fachkräfte, die dort benötigt werden, sind hochspezialisierte SpezialistInnen in ihren Tätigkeitsbereichen und Kriminalitätsfeldern.
Und dann wird die Arbeit natürlich auch mehr oder anders, wie Sie gesagt haben. Jetzt sind Sie ja neben Bundeskriminalamt und Bundespolizei auch für die Bundestagspolizei zuständig. Die ist jetzt vermutlich nicht jedem Zuschauer so geläufig. Vielleicht erst einmal ganz konkret, was ist die Bundestagspolizei und wie unterscheidet sie sich von anderen Polizeien?
Die Bundestagspolizei hat den vielleicht nobelsten aller Aufträge auszuführen und den politischsten obendrein. Sie schützt das Parlament, den Deutschen Bundestag. Dienstherrin ist die Bundestagspräsidentin und nicht etwa der Innenminister. Und sie sorgt dafür, dass die Sitzungen des Deutschen Bundestages, die Plenarsitzungen, geordnet und in Sicherheit ablaufen können. Das klingt so ein bisschen selbstverständlich noch bei uns, aber wir erinnern uns an den Sturm des Kapitols in Washington und sehen sehr schnell, dass das alles andere als selbstverständlich ist.
Jetzt will die schwarz-rote Koalition ein Bundestagspolizeigesetz schaffen. Warum? Gibt es sowas Vergleichbares bisher noch nicht oder woran liegt das?
Warum ist genau die richtige Frage, weil die Bundestagspolizei bisher noch keine Rechtsgrundlage hat, auf der sie agiert. Klingt komisch, ist aber so.
Fällt aber erst nach sehr langer Zeit auf.
Oder? Allerdings, die Debatte gibt es tatsächlich auch schon seit Jahrzehnten. Also erstmal die Frage, muss man das überhaupt haben, eine eigene Rechtsgrundlage? Und die schwarz-rote Koalition hat jetzt, wie ich finde, erfreulicherweise diese Frage mit einem deutlichen Ja beantwortet und hat im Koalitionsvertrag geschrieben, dass eben ein Bundestagspolizeigesetz nun kommen soll und das ist wirklich ein sehr, sehr erfreulicher und wichtiger Punkt des Koalitionsvertrags aus meiner Sicht.
Ihr Amt gibt es seit März 2024. Die Vorgängerregierung hatte es ja noch eingesetzt. Das war damals durchaus umstritten, wir erinnern uns. Da gab es dann Vorwürfe, Polizisten stünden unter Generalverdacht. Das Amt müsste im Grundgesetz verankert sein, Gewaltenteilung sei verwässert. Das sind nur so einige dieser Vorwürfe. Jetzt eineinhalb Jahre oder ein Vierteljahr später, wie begegnen Sie dieser Kritik heute?
Also es ist, glaube ich, gelungen, im etwas mehr als einem Jahr meiner Amtszeit zu zeigen, dass es etwas ausgesprochen und ausschließlich Positives ist, einen Polizeibeauftragten zu haben. Das ist auch gar nichts Besonderes, sondern wir haben in Deutschland in 9 Bundesländern unabhängige beim Parlament angesiedelte Polizeibeauftragte. Nordrhein-Westfalen wird das 10. sein, die sind in der Schlussphase der Personalfindung. Wir gehören inzwischen der Europäischen Vereinigung der Polizeibeauftragten an. Wir sind als 23. Mitglied beigetreten. Sie wissen, 27 EU-Mitgliedstaaten. Man könnte sagen, wir waren in Deutschland gar nicht mal so früh dran als Nummer 23 von 27.
Aber Ihr Amt soll ja als unabhängige Vertrauensstelle ja Bindeglied sein zwischen Polizeibeschäftigten und Gesellschaft und natürlich dem Bundestag. Trotzdem gibt es nach wie vor Kritik, unter anderem auch von Polizeigewerkschaften, die ja die Polizisten wiederum vertreten. Warum? Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass das mehrere Gründe hat. Wir haben uns im Vorgang dieses Jahres auch mal die Debatte um die Einführung des Wehrbeauftragten angeguckt, Mitte der 1950er Jahre. Mhm. Und es ist teilweise wortgleich, was heute über den Polizeibeauftragten gesagt wurde, muss man richtigerweise sagen, und damals über den Wehrbeauftragten gesagt wurde. Generalverdacht, viel zu teuer, wollen wir nicht, haben wir schon. Wenn der Soldat sich beschweren möchte, soll er zu seinem General gehen. Mhm. Es hat beim Wehrbeauftragten bis Mitte der 1970er Jahre gedauert. 1959 wurde er eingeführt, also etwa 15 Jahre, bis auch die letzten konservativen und reaktionären Generäle gesagt haben, gut, dass wir einen Wehrbeauftragten haben. Ich hoffe es schwer darauf und arbeite hart dafür, dass es beim Polizeibeauftragten nicht so lange dauert.
CDU und CSU wollten ja das Amt im Wahlkampf wieder abschaffen. Das war auch Thema in den späteren Koalitionsverhandlungen. Im Koalitionsvertrag steht das jetzt nicht mehr so explizit drin. Da ist lediglich die Rede davon, dass die Zahl der Beauftragten insgesamt verkleinert werden sollte, halbiert werden sollte. Wie ist hier der Stand bezogen auf Ihr Amt?
Der Stand der Dinge ist, dass einzig und allein das Parlament entscheidet, welche Beauftragten es für sich hat. Es sind ja nur 3 Beauftragte des Deutschen Bundestages. Ich bin kein Beauftragter der Bundesregierung, sondern neben der SED-Opferbeauftragten und dem Wehrbeauftragten der 3. im Bunde, die Beauftragte des Parlaments sind.
Sie waren vor einem Jahr bei uns schon einmal im Studio, habe ich eingangs erwähnt. Da haben Sie auch gesagt, da ging das gerade erst so los. Sie haben Ihr Büro eingerichtet, Mitarbeiterstab aufgebaut, haben jetzt knapp 400 Vorgänge in den vergangenen 12 Monaten auf den Tisch bekommen. Wie viele Themen konnten Sie aber gar nicht abarbeiten, schreiben Sie auch in Ihrem Bericht, wegen Kapazitätsproblemen. Wie sind Sie jetzt aufgestellt? Wo fehlt es gegebenenfalls noch?
Wir sind voll besetzt und dem Deutschen Bundestag dankbar für 18 Stellen, die wir haben. Wir sehen aber auch, was vielleicht der Grund dafür ist, dass der Wehrbeauftragte, ich glaube, 65 Stellen hat. Und auch denen wird es nie langweilig.
Wie viele haben Sie?
18.
18.
Mhm. Meine Mitarbeitenden arbeiten jeden Tag am Limit und leisten sehr, sehr viel, um möglichst viele Themen abdecken zu können. Aber wie Sie sagen, wir sehen, dass wir mit unseren 18 Beschäftigten nicht alle Themen, die wichtig wären zu bearbeiten, so bearbeiten können, wie das nötig wäre.
Höre ich da eine Forderung raus?
Die habe ich nicht zu stellen, erst recht nicht im Parlamentsfernsehen natürlich. Aber Spaß beiseite, es ist einfach notwendig, sich darum zu kümmern. Das ist auch eine Erwartungshaltung, die in den Polizeibehörden des Bundes bei den Beschäftigten mir gegenüber, meinem Amt gegenüber entstanden ist, weil wir einfach auch schon in ganz und gar nicht wenigen Dingen konkret weiterhelfen können, sagen natürlich die Polizeibeschäftigten zu mir, dann hätten wir hier noch was. Und wissen Sie eigentlich das? Und haben Sie sich schon mal dieses und jenes angeguckt? Wir waren letzte Woche etwa auf der griechischen Insel Leros und haben die Frontex-Mission dort besucht, die Ägäis dort vor illegaler Migration überwacht. Auch ein Thema, über was man mal separat sprechen müsste.
Nehmen wir uns vor für eine der nächsten Sendungen. Herzlichen Dank, Uli Grötsch, der Polizeibeauftragte des Bundes beim Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie da waren.
Sehr gern.
Und ich sage Dankeschön für Ihr Interesse. Das war im Interview. Auf Wiedersehen.